Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, eine haben wir gestern schon kurz anklingen lassen, eine Tatsache in der Vergangenheit, du hast schon von Gott die Gerechtigkeit zugesprochen bekommen, du hast den Freispruch schon bekommen, seine Gerechtigkeit ruht auf dir. Aufgrund, dass du das hast, hast du jetzt oder haben wir gemeinsam Juden und Heiden Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott heißt perfekte Wiederherstellung. Kein Kriegszustand mehr. Gott ist ja nicht mehr ärgerlich, er ist ja nicht mehr böse. Wir sind im perfekten Frieden mit Gott. Halleluja. Durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. In der wir stehen, hier kommt dieses Konzept, das wahrscheinlich auch aus der Gerichtssprache, ja. Wer könnt euch daran erinnern, dass ich glaube, wo ist es denn eigentlich? In Malachi. Gott kommt wie ein Läuterer im brennenden Feuer. Wer kann für ihn bestehen? Kommt das euch irgendwie bekannt vor? Wir gucken. Malachi, kannst du mal vorlesen, Daniel? Also bei mir geht's. Genau, da kommt die Idee, wenn der Herr kommt, wer kann vor ihm im Gericht bestehen? Ja? Und hier kommt die Aussage, es ist eine Gerichtsaussage, wir stehen in seiner Gnade, wir stehen. Ja. Das ist ein Hinweis dafür, dass du die Gerichtsverhandlung gewonnen hast. Du stehst, ja? Aber nicht aufgrund dessen, dass du so schlau warst oder irgendwie einen Trick angewendet hast oder sonst irgendwas, sondern dass der Richter dir Gnade gegeben hat, du stehst. In der wir stehen und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Jetzt kommt der Streifen wieder zusammen. Ja? Wir erben die Verheißung Abrahams. Was ist die Verheißung Abrahams? Die Verheißung Abrahams ist das Paradies. Worin besteht das Paradies? In seinem Kern. Dass Menschen... Ja, die Herrlichkeit Gottes erleben, schmecken, sehen, genießen können. Das ist im Zentrum des Ganzen. Ja. Das ist die Idee von der Offenbarung. Das ist natürlich etwas, was, vielleicht habt ihr das im Herrlichkeitsseminar gehabt, fängt ganz frühzeitig an mit Mose. Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Ja. Diese Sehnsucht des Menschen. Ja. Mose sagt, verheißenes Land, schön und gut, ja, toll, danke, aber wonach mein Herz sich sehnt, ja, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ja. Und dann sagt der Gott, funktioniert so nicht, ja, also ich zeig dir, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen und leben, aber ich zeig dir, wenn ich um die Ecke biege und ich dich versteckt habe, so den letzten Faden von meinem Gewand, wie er um die Ecke zieht, ja. Den darfst du sehen. Und Mose sieht ihn, ja, fällt auf das Angesicht und betet ihn an, ja, und die Idee von der Anbetung in dem ist nicht, ja, dass Mose das sieht und sagt, okay, wäre vielleicht angebracht ein Lobpreislied, was kennen wir denn da, was passt denn zum Thema, ja. So eine Anbetung in dem Augenblick, der sieht das Ding, fällt auf sein Gesicht und sagt, oh, so herrlich bist du, Wahnsinn, ja, Gott, ja. Ja, das ist Anbetung, ja. So, dieses Genießen, ja, das Genießen von Gottes einmaligen Ding. So, Mose hat den letzten Faden gesehen, ja, vom Gewand, also um die Ecke gebogen ist. Und Gott hat gesagt, du kannst mein Angesicht nicht von Angesicht sehen, ja. Der Höhepunkt, wie das ganze Ding endet, ja, ist in der Offenbarung 22, Vers 4. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird auf ihre Stirn geschrieben werden. Ja. Diese perfekte, wir gehören komplett zu ihm und wir werden ihn sehen. Du wirst mit Augen in seine Herrlichkeit sehen können. Ja. Und vielleicht, mal sehen, ob ich morgen, habe mich aufs Predigtthema noch nicht festgelegt. Ja. Aber Jonathan Edwards sagt, wer weiß, was Gott alles noch schaffen kann, ja, an an Sinnesorganen, die wir, oder an Sinnesempfindungen, die wir im Himmel haben werden, ja, um Gottes Herrlichkeit zu etwas. Jetzt kennen wir sehen, schmecken, fühlen, ja. Und er sagt, wer weiß, was Gott noch kann, ja. Vielleicht gibt es völlig neue Dinge. Das Sinnesempfindung, ja, um die Größe und Allmacht des Allmächtigen mit ganzem Herzen zu genießen, ja. Das ist Paradies. Das ist das, worauf Abraham gehofft hat, ja. Und deshalb kommt das, jetzt kommt Gott, jetzt kommt Paulus mit seinem ganzen Ding, schließt den Bogen und hat gesagt, wir stehen im Gericht, wir sind gerechtfertigt und deshalb, wie leben wir jetzt das Leben? Wir rühmen uns in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Und Hoffnung heißt hier nicht, na, ich hätte so eine vage Hoffnung, so eventuell könnte es klappen. Sondern Hoffnung im biblischen Sinne ist fester Glaube und Gewissheit. Aber nicht auf das, was gegenwärtig ist, sondern das, was zukünftig ist. Ja? Glaube heißt, ich weiß, das Ding, Gott ist lebendig heute. Das ist Glaube. Hoffnung ist, ich weiß, dass mir das morgen geschehen wird. Ist nicht so eine wahre Hoffnung, sondern ist eine Sicherheit. Ja? Und deshalb, und das ist, was Paulus sagt, wir rühmen uns. Das heißt, endlich mal was Praktisches, wollen wir dieses Theoretische, ja. Wie leben wir, ja? Wir sollten als Christen durch den Alltag gehen, ja, und sollten einfach diese Vorfreude, meine Tochter Lucy, ja, die zählt die Tage auf ihren Geburtstag, ja, und ach, was sie alles an ihrem Geburtstag machen will, ja. Eines der lustigsten Dinge, die sie mich jetzt gefragt hat. Papa, ist Gott immer der Bestimmer? Sagst du, Gott ist immer der Bestimmer. Manchmal oder wirklich immer? Sage ich, immer ist er der Bestimmer. Auch zu meinem Geburtstag oder bin ich mal der Bestimmer zu meinem Geburtstag? Ich habe dann in einfachen Kindesworten delegierte Autorität versucht zu erklären, dass Gott ist trotzdem der Bestimmer, aber du darfst dir zu deinem Geburtstag was wünschen, was wir machen. Und jetzt hat sie hat zwei Kalender, wo sie immer abreißt, ja, wie viele Tage noch zu ihrem Geburtstag. Diese Vorfreude, ja, so, das ist eigentlich das, was wir mit uns tragen sollen. Das ist die Idee von, wir rühmen uns auf die Herrlichkeit Gottes, ja. Ist keine Theorie so, ja, es könnte möglich sein, dass wir es in den Himmel irgendwie schaffen, ja, so, vielleicht wird es noch was, ja, sondern ist dieses, yes, ja, ich kann es kaum erwarten. Es ist dieses, im Alltag versuchen manchmal so diesen, wir bekommen manchmal so, ich weiß nicht, ob dir das manchmal so geht, du gehst früh einkaufen, gehst die Brötchen holen und du wirst überrascht von, ach, oh, das riecht nach Blumen und ja, irgend sowas, ja, und du denkst einfach nur so, oh, das ist der Moment, ja, wo du dir, das ist der Moment, das sind diese Gottgeschenke, ja, wo du atmest und denkst, meine Güte, ja, das Ding ist mal multipliziert an Glücksgefühlen mal 10.000 Milliarden von Millionen, ja. So wird es sein, ja. Und dann so in diesem Träumen zum Brötchenstand, ja, und so, ich hätte gern 5 Brötchen! So dieses innerliche Genießen, ja, mal durch den Alltag zu gehen, das ist das Rühmen, ja, das ist dieses Verliebtsein, diese Vorfreude, wow, das ist etwas, was Gott will, dass wir uns genießen, ja, Gott möchte nicht, dass wir im Zweifel sind, ja, sondern die, das werden wir gleich sehen, ja, der Jude argumentiert und sagt, heiliges Leben kommt durch die Unsicherheit, ob ich das Gesetz auch perfekt gehalten habe. Und Paulus sagt, heiliges Leben ist ein Resultat der Sicherheit. Ja, schon jetzt von der Gnade Gottes überwältigt worden zu sein. Und dieses Vorgefühl, diese Vorfreude zu haben, Christus von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das ist der Motor, das ist das Kerosin im Tank, ja, das uns vorwärts treibt. Gut. Hoi, Vers 3. Wir rühmen uns nicht nur der Hoffnung auf Herrlichkeit, sondern was ist, wenn uns Bedrängnisse und wenn uns Schwierigkeiten vom Glauben abfallen lassen? Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Christenverfolgung und du fällst vom Glauben ab. Haben wir dann davor Angst? Nein, sagt Paulus, wir rühmen uns selbst der Trübsal. Wir rühmen uns den Schwierigkeiten, weil Gott die Schwierigkeiten benutzt. Er wird uns in den Schwierigkeiten bewahren. Wir wissen nämlich, dass die Trübsal, in Klammern, uns nicht von der Gerechtfertigung entfernen werden wird, Sie wird uns nicht davon abbringen, die Gerechtigkeit irgendwann zu verlieren, sondern Trübsal wird Ausharren bewirken. Also die Idee ist nicht, das macht die Trübsal an sich, sondern das macht Gott, der in der Trübsal wirkt. Ausharren führt aber zu Geduld oder Bewährung, und Geduld und Ausharren bewirkt größere Hoffnung. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, ihr müsst keine Angst haben, dass wenn es irgendwann mal hart auf hart kommt, dass ihr vielleicht doch irgendwo von der Gerechtigkeit abfallt, sondern harte Zeiten bewirken Charakter, Charakter bewirken Ausdauer, Ausdauer bewirkt größere Hoffnung. Das heißt, irgendwo hat Gott diesen Mechanismus eingebaut, ja? Einmal gerechtfertigt, er erhält uns, selbst in den schwierigen Zeiten. Und die Hoffnung auf was? Hoffnung auf Herrlichkeit, genau, wird uns nicht zu Schanden werden lassen. Werden, ja? Wenn du die echte Hoffnung aufgrund einer Lebensübergabe auf Christus in dir hast, ja, dann täuscht diese Hoffnung nicht, sagt Paulus, die du hast. Denn diese Hoffnung ist gegründet, nicht auf ein subjektives Gefühl, nicht auf große Anstrengungen, sondern diese Hoffnung ist gegründet auf die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Liebe Gottes hier ist nicht unsere Liebe zu Gott, sondern ist Gottes Liebe zu uns. Der Heilige Geist, der uns gegeben worden ist. Denn jetzt kommt ja die Begründung der Liebe. Ja, warum? Also wenn du dich, falls man dir mal die Frage stellen würdest, ist es denn Gottes Liebe für mich oder ist es meine Liebe für Gott? Hier hast du die Begründung. Denn, die Liebe erklärt, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Die Idee des kraftlosen Seins ist, du warst absolut hilflos. Du konntest nichts tun, keine Kraft. Ja. Das ist wie wenn du eben jemanden im Bett hast, ja, der querschnittsgelähmt ist und auch noch eine Erkältung hat. Ja. Der liegt einfach nur da. Den kannst du 10-mal anschreien, der soll aufstehen und Gymnastik machen. Ja. Da passiert einfach nichts. Gott sagt, Zugang zu Gott von einfach nur Anforderungen, vollkommen sinnlos. Ja, da passiert nichts. Gott hätte 10-mal das Gesetz in dein Gesicht brüllen können. Ja? Da wäre einfach nichts passiert. Es gibt keine Kraft da. Also nicht keine Kraft im Sinne von, ja, du weißt ja, ich armes Würstchen, ich kann es nicht. Es ist ein boshafter Wille, der hier durch Kraftlosigkeit ausgedrückt werden wird. Ja? Also du willst nicht. So, okay. Aber das Tolle ist, als wir noch kraftlos waren, das heißt, kraftlos ist hier, seht ihr, ist parallel mit gottlos, ist zur bestimmten Zeit für gottlos gestorben. Deshalb meine ich das, was Paulus ausdrückt. Kraftlos ist nicht, ach, ich armes Würstchen, du weißt Gott, ich kann das nicht, weil du hast mich eben doch nicht so gut gemacht, wie ich wirklich bin. Ja? Ich schaffe dein Gesetz nicht zu halten. Kraftlos ist gottlos, willenslos. Du willst ihn nicht. Ja? Das wird durch das Wort gottlos definiert. Ja. Ich würde sagen, jetzt wie direkt jetzt Paulus immer an Juden und Heiden denkt, müsste man sich überlegen. Aber das Wir zeigt natürlich immer wir, Juden und Heiden.
Weil ich kann mir vorstellen, dass der Jude,
wir. Ja, ja. Ja, ja. Also er, das hat Paulus ja schon im ersten Kapitel gesagt. Ja, wir urteilen deshalb. Juden und Heiden unter Sünde. Also die Idee ist unter der Autorität von Sünde. Ja. Also den Heiligen Geist, Vers 5. Uwe, 5, Vers 5. Uwe, hilf mir mal ein bisschen, dass ich auch immer die Verse ansage. Nee, ist sehr gut. Sehr gut, Uwe, sehr gut. Denn Christus ist also kraftlos, Vers 6, zur bestimmten Zeit für die Gottlose gestorben. Jetzt kommt die Idee, dass du das begreifst, wie groß die Liebe ist, dass jemand von den Gottlosen, von den bösen Menschen sein Leben hingegeben hat. Und jetzt sagt Paulus, okay, für einen Gerechten zu sterben, habe ich selten gesehen. Dass jemand gesagt hat, Mensch, der ist so gerecht, ich glaube, ich gebe mein Leben für den, um den zu retten. Ja. Für einen gütigen Menschen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Das habe ich schon erlebt. Ich erkläre euch gleich ein Beispiel. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. So, die Idee hier ist zum Beispiel folgendes. Im ersten Jahrhundert gab es immer wieder Gelegenheiten, wo Menschen ihr Leben für jemand anderen hingegeben haben, damit es dem anderen gut geht oder er weiterleben kann. Also ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel, als Julius Caesar umgebracht wurde, 44 vor Christus, und dann der Zivilkrieg ausbrach zwischen den Mördern von Julius Caesar und den Erben von Julius Caesar, gab es, um die Geschichte mal ein bisschen abzukürzen, 43 und 42 vor Christus eine sogenannte Transkription. Da haben, oder sagen wir so, die Sache ist folgendes. Die Erben von Caesar mussten die Oberhand im Römischen Reich gegen die Mörder von Caesar oder die Freiheitskämpfer, die Caesar umgebracht haben, je nach politischer Ansicht. Ja, ist entweder ein Freiheitskämpfer oder ein Terrorist. Mussten die Oberhand gegen die gewinnen. Das Problem war aber, dass die Erben von Julius Caesar sich in sich selber verstritten waren. Und als sie gemerkt haben, aber dass sie sich verzetteln und am Ende aufgerieben werden und die Mörder von Julius Caesar das Römische Reich erben, haben sie Folgendes gemacht. Sie haben sich zusammengetan und haben gesagt, Leute, wir müssen irgendwie unser Kriegsbeil hier begraben, müssen irgendwie zurechtkommen, um erstmal gegen die Mörder von Julius Caesar zu gewinnen. Und da waren die zwei Hauptfiguren, waren Marcus Antonius und Octavian, was der spätere Kaiser werden wird. Also Augustus. Und die beiden haben Folgendes gesagt. Der Marcus Antonius hat gesagt, aber ich habe Feinde in meinem Leben, die ich auf alle Fälle umbringen werde. Blöderweise sind das die Freunde von Octavian. Also sagt Octavian, es führt kein anderer Weg vorbei. Wir machen eine Liste. Du schreibst deine Feinde auf und ich schreibe meine Feinde auf. Und dann tauschen wir die einfach und wir verhandeln wie auf so einem Kartentisch, ja. Und dann einigen wir uns auf eine Liste und die Leute werden umgebracht. Das ist die sogenannte Transkription. Das ist ein Bürgerkrieg, das ist, was wirklich passiert ist. Ein Bürgerkrieg im Römischen Reich, ja, ging gegen eigene Landsleute. Und die haben sich auf eine Liste geeinigt. Und die Liste wurde veröffentlicht und natürlich katastrophenartige Zustände im Römischen Reich, ja, weil das waren alles einflussreiche Bürger, die man versucht hatte umzubringen, die sich irgendwann mal ein schlechtes Wort gegen den einen oder den anderen gesagt hatten. Ja. Es war im Prinzip fast der ganze Senat, der jetzt auf der Todesliste stand. Ja. Und Panik bricht aus und Leute rennen weg oder begehen Selbstmord etc. etc. Ja. Und jetzt ist Folgendes. Es gibt, und wir haben Geschichten von Zeitzeugen der damaligen Zeit, die Geschichten beschreiben, was so, wie manche von den Leuten halt umgebracht wurden oder wie sie gerettet wurden, warum sie überlebt haben, etc. etc. Und ein oder mehrere Kapitel verwendet ein römischer Geschichtsschreiber, der Herr Appian, dafür, um zu zeigen, was denn die Sklaven dieser Leute gemacht haben, als sie gemerkt haben, dass ihre Herren auf der Transkriptionsliste standen. Und da sagt er, oh, da gibt es einige Sklaven, die haben ihre Herren so sehr gehasst, weil die Herren nämlich zu streng waren. Die sind gleich nach Rom gerannt und haben gesagt, ich weiß, wo der sich versteckt, aus seinem Landhaus, so und so, ja, und haben die verraten. Und dann kommen mehrere Kapitel, andere Sklaven. Sklaven haben ihre Herren so sehr gemocht, dass sie bereit waren, weil wer einen Transkribierten versteckt, wird selber umgebracht. Dass sie bereit waren, sich ihr eigenes Leben zu riskieren für die anderen. Also dann heißt es zum Beispiel, ein Sklave war bereit, den Mantel des Herrn anzuziehen, sich in die Sänfte zu legen und der Herr ist vor der Sänfte hergegangen und hat sie getragen. Der Sklave wurde umgebracht, der Herr hat überlebt. Ja. Und eben so ein paar Beispiele, ist Zeit rennt weg. Und da kommt die Idee her, von den gütigen Menschen gibt es manchmal Beispiele, dass jemand sein Leben hingibt, dass jemand stirbt. Ja? Und dann nimmt Paulus das Beispiel und sagt, okay, wenn jemand so richtig gut ist, ja, dann kann man das nachvollziehen, dass ein Sklave oder wer auch immer sein Leben opfert, weil er den so liebt und er so wertvoll ist und so gütig ist, dass er weiterlebt. Für einen Gerechten, naja, einfach nur gerecht sein, der alles richtig macht, aber wo die Güte fehlt, nee, nicht wirklich. Für einen bösen Menschen, nie. Aber Gott hat seine große Liebe gezeigt, als wir noch gottlos waren. als wir Feinde waren, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass sein Sohn gestorben ist für uns. Und deshalb ist die Gerechtigkeit auf sicheren Füßen, ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unseren Sinn, auf sicheren Füßen. Als wir Feinde waren, ja, und Gott für uns gestorben ist und uns wiederhergestellt hat, das Argument kommt gleich, Gott erweist seine großartige Liebe gegen uns, dass als wir noch Sünder waren, ne, hier kommt wirklich die Idee des Kontrastes, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren, als wir ihn gehasst haben, ist er für uns gestorben. Wie viel mal nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, also jetzt, wo du den perfekten Stand hast, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr jetzt, da wir versöhnt werden, durch sein Leben gerettet werden. Hier kommt die Idee rein, Paulus, man nennt das ein A-Fiotori-Argument. Ist egal, ich erkläre es euch, ich habe es ja verschiedenen Inhalte. Man argumentiert vom Großen zum Kleinen. Du fragst dich, bin ich dir bereit, ein Stück von meinen Gummibären zu teilen, nachdem ich dir eben gerade einen Scheck über 25.000 Euro ausgestellt habe? Na klar, meine Güte, wenn ich dir 25.000 Euro gebe, wärst du dann nicht sagen, aber das Gummibärchen ist mein. Ja? Sondern wenn ich dir das Große gebe, wie viel mal mehr das Kleine auch? Und hier, das ist das Argument, Paulus sagt, als wir Feinde waren, als wir Verbrecher waren und Gott uns versöhnt hat und uns gerecht gesprochen hat, wie viel mal mehr wird er unsere Gerechtigkeit erhalten vor ihm? Jetzt, wo wir Freunde geworden sind, wo wir versöhnt sind. Also hier kommt eben die Idee her, naja, woher weißt du denn, dass das mit der einmal gerecht gesprochen, immer gerecht bleiben, auch so bleibt, auch so auch andauert. Ja? Da ist die Idee der Sicherheit und die Idee ist, Gott ist am Wirken, er wird dich erhalten. Wenn er dich gerettet hat, als du sowieso sein Feind warst, würde er doch jetzt nicht sagen, naja, aber jetzt reicht, ich habe mir eigentlich mehr von dir erwartet. Ja? So, die wächst überhaupt nicht, viel zu langsam. Ja? Das macht gar keinen. Ja? Ich wollte die eigentlich schon längst als Missionarin irgendwo in der Ostukraine haben, ja, und die tüttelt immer noch herum und kriegt das nicht gebacken, ja, weil sie den deutschen Joghurt so sehr mag. Ja? Also jetzt schmeiße ich sie raus. So, die Idee ist dahinter, als wenn Gott sein Leben gegeben hat, als du Feind warst, was soll ich jetzt von Gott trennen? Jetzt, wo du sagst, wie viel mal mehr wird er dich erhalten und deine Gerechtigkeit bewahren, wo du sein Freund bist? So. Werden wir vielmehr versöhnt und gerettet werden. Vers 11. Nicht allein aber das. Also wir rühmen uns sozusagen, also merkt ihr, das ist jetzt das Argument, warum wir uns jetzt schon auf die Hoffnung der Herrlichkeit rühmen. Warum können wir denn das? Warum kannst du dich jetzt schon diese Vorfreude haben? Es ist, weil Christus dich erhalten wird. Wenn er dich versöhnt hat, als er Feinde waren, wie viel Mal wird er dich jetzt erhalten und dich glücklich zum Ende bringen? Das sind Indizien dafür, der Frage nach der ewigen Sicherheit eines Christen. Also ob Errettung nur temporär ist, mal für 3 Jahre, und es dann wieder weg ist, und dann vielleicht mal wiederkommt, vielleicht auch nicht, sondern es beinhaltet die Frage, hält Gott dich? Ja, die einmalige Gerechtsprechung, als du Christus geglaubt hast, bleibt die, hält die. Sie hält. Die Vorfreude täuscht nicht. Ja? Die Hoffnung betrügt nicht, wie es hier steht, sondern wenn du die Hoffnung drin hast, ist die real, weil Gott dich erhalten wird. Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das heißt, die Idee ist, wir schauen auf Gott, wir schauen auf ihn. Er ist derjenige, der uns erlöst hat, er ist derjenige, der uns erhält. Wir schauen nicht auf uns, er ist der Ultimative, der uns bewahrt. So. Von Vers 12 an, jetzt wird's interessant. Das war auch jetzt schon interessant, aber jetzt wird es interessant, insofern, dass mit ein bisschen Wissen, Hintergrundwissen aus dem ersten Jahrhundert der Text klar wird. Von jetzt an wird die Rolle des Gesetzes schreibt Paulus die Rolle des Gesetzes. Warum denn dann das Gesetz, wenn wir schon durch Glauben allein gerechtfertigt sind? Und er beschreibt, warum die freie Rechtfertigung allein es schafft, uns in die Herrlichkeit Gottes zu bringen. Und dann benutzt Paulus die Idee der Personifizierung. Das heißt, er wird abstrakte Konzepte wie Sünde, Tod, Gerechtigkeit nehmen und er wird sie wie als Menschen darstellen, mit menschlichen Eigenschaften, damit das Bild prägnant wird. Ja, so die Iraner bei uns, das sind Leute, die kommen aus einer Kultur von Märchen und aus Tausend und einer Nacht. Ja, die sind nicht so wie die Deutschen, die so Konzepte verstehen, so, keine Ahnung, drei Maschinenteile bewegen sich hier, fünf kleine Rädchen dort, ja, der deutsche Ingenieur, nichts ist für ihn so schwer. So, keine Ahnung, es gibt noch nichts, aber in den Gedanken, ja, greift das eine Rädchen in das andere, so das Abstrakte ist für die nichts, die brauchen eine Geschichte, ja. Und Paulus macht hier eine Geschichte und er sagt zum Beispiel darum, wie durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Die Sünde kommt normalerweise nicht, ja, die läuft nicht, ja, aber er personifiziert sie und sagt, der eine Mensch, der Adam, durch den ist Sünde in die Welt gekommen. Und das griechische Wort ist ganz interessant. Im Deutschen gibt es das leider nicht her. Das griechische Wort, nur für die Spezialisten unter euch sage ich, ist das Wort eis erkomai. Das ist das Wort für einen König, der in sein Reich kommt. Also das Wort heißt eigentlich, so wie Sünde in die Welt hineingekommen ist, um die Herrschaft anzutreten. Sie ist hineingekommen, um zu regieren. Also das ist wie bei Robin Hood. Ja, irgendwann mal stand der alte König wieder vorm Schlosstor. Er ist in sein Reich hineingekommen und hat gesagt, jetzt gibt das Zepter wieder in meine Hand. Und so, was hier passiert ist, hier ist Sünde in die Welt gekommen. Und im Deutschen sieht man das nicht, aber im Griechischen ist es glasklar, die ist in die Welt gekommen, um zu regieren. Sie hat die Herrschaft angetreten. Durch den Fall Adams herrscht die Sünde, sie regiert. Und sie hat das Zepter fest in ihrer Hand. Und durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Hier kommt die Idee des Co-Regenten. Hier sind zwei Könige, die sich das Reich teilen. Die sind Buddies, wie im Römischen Reich auch, also später. Da war das Reich zu groß, man brauchte einen Co-Regenten, der eine hat den Osten, der andere hat den Westen regiert und hier kommt die Idee eher her, die beiden, die teilen sich den Herrschaftsbereich nicht auf, sondern die herrschen miteinander. Durch die Sünde ist der Tod. Und so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen und er regiert über das Menschenleben, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war zwar die Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Also die Idee ist, es war noch nicht so offensichtlich, dass das Sünde ist. Aber du wusstest, dass die gesündigt haben, weil sie alle gestorben ist. Aber der Tod herrschte. Hier sehen wir es, jetzt wird es klar. Ja, ich habe euch versucht, was unterzumogeln. Ja, von wegen, du kannst uns viel erzählen, dass die Sünde gekommen ist und geherrscht hat. Aber jetzt wird es klar. Merkt, seht ihr es? Glaubt ihr mir? Ja, hier im Vers 14. Aber der Tod herrschte. Jetzt wird es offensichtlich. Der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Das heißt, was Paulus macht, ist, er bringt hier die Idee des Repräsentanten. Jeder, der zu Adam gehört, und wer von in diesem Raum ist ein Sohn Adams? Oder eine Tochter Evas. Nach dem Narnia. Kennst du das? Weißt du noch? Ja? Die Hexe sagt, oh nein, oder wer seid ihr denn? Ja? Ja, wir sind ein Sohn Adams und eine Tochter Evas. Und bei der Hexe rasseln die Ketten. Ja? Und hier, das ist die Idee her. Adam ist dein Repräsentant. Du gehörst zu ihm. Ja? Du bist in seiner Nachfolge. Und demzufolge teilst du seinen Charakter und sein Schicksal. Das ist schlecht. Aber es wird gut bei Jesus. Ja? Das heißt, du bist zwar in Adam, aber du bist jetzt auch gleichzeitig in Jesus. Sprich, er ist jetzt der neue Repräsentant, der neue Mensch. Und er hat dich in gewisser Weise aus Adam herausgenommen und du gehörst jetzt zu ihm. Und damit teilst du sein Schicksal und seinen Charakter. Mit der Übertretung Jetzt, und jetzt, was Paulus jetzt macht, ist, er vergleicht die beiden Repräsentanten. Und er fragt sich, zu welchen Repräsentanten möchtest du denn gehören? Mit der Übertretung ist es nicht so wie mit der Gnadengabe. Also der eine hat übertreten, der andere hat eine Gnadengabe gegeben. Der eine hat gesündigt, der andere gibt ein Geschenk. Wenn durch des einen Übertretung viele gestorben sind, und ich mache jetzt mal, Komma, wie der Gedankengang weitergeht, damit es offensichtlich wird, so ist durch des einen Gnadengabe viele lebendig geworden. Ja, also es geht immer, du gehörst zu dem einen, der eine hat gesündigt und deshalb sterben alle, die zu ihm gehören. Der andere hat nicht gesündigt, sondern hat sein Leben als Sühneopfer gegeben, deshalb alle, die zu ihm gehören, werden leben. Das ist das, wo das Argument im Endeffekt hingehen wird. Wenn durch des einen Übertretung viele gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen Jesus Christus gegen die vielen überströmend geworden. Also die Idee ist, die Sünde ist gekommen und die hat sich ausgebreitet gegen alle, die zu Adam gehören. Und jetzt sagt Paulus, die Gnadengabe ist mindestens genauso kraftvoll. Und alle, die zu Jesus Christus gehören, da kommt die Gerechtigkeit, breitet sich genauso schnell und genauso stark, also eigentlich noch viel stärker aus, wie die Sünde auf der anderen Seite. Also bei der Sünde, die herrscht und macht, also wie in so einem Disney-Film, wo dann hier, keine Ahnung, dieses eklige gelbe Zeug so so mit Animationen, keine Ahnung, alles beherrscht. So kommt Christus mit seiner Gnadengabe und alle, die zu ihm gehören, wupp, geht das durch alle durch und beherrscht jetzt die anderen. Mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Im Sinne von, es geschieht zwar auf dieselbe Art und Weise, aber das Resultat ist anders. Bei dem, der gesündigt hat, dann ist das Urteil gekommen, Vers 47. Das Urteil bedeutet der Verurteilungsspruch. Denn der Verurteilungsspruch führte von dem einen zur Verdammnis. Das heißt, Sünde ist gekommen, mit Sünde der Tod, mit dem Tod die Verdammnis. Die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Das heißt, bei Christus kommt jetzt, bei Adam kommt Sünde, Tod, Verdammnis. Bei Jesus kommt Sühnopfer, Gerechtigkeit und Leben dann gleich. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch des einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, hier sehen wir eindeutig, es ist ein Geschenk, es ist eine Gabe, es ist kein graduelles Umwandeln, sondern es ist eine geschenkte Gerechtigkeit, wie werden sie im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus? Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden durch den Gehorsam des anderen, also durch des Jesus, viele in die Stellung des Gerechtes gesetzt werden. Klar oder Fragen? Das Gesetz, also jetzt kommt die Frage, okay, und was macht das Gesetz jetzt? Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretungen überströmen werden. Ja, jeder, der Jude erwartet und sagt, aber das Gesetz ist gekommen, um uns zu befreien von Tod. Es ist gekommen, um uns zu befreien von Sünde. Und Paulus sagt, nein, es ist gekommen, dass die Übertretungen noch überströmend werden. Also der Jude fragt, und wo platzierst du das Gesetz? Du hast links der Tod, der immer schlimmer wird, und die Sünde, der herrscht, und die Verdammnis, und rechts hast du Christus und Leben und Gerechtigkeit. Wo platzierst du das Gesetz? Und Paulus, das Gesetz platziere ich da drüben. Es gehört zum alten System. Es bringt nichts, führt nicht zum Leben. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch jetzt die Gnade herrschen wird durch Gerechtigkeit, im Sinne durch die geschenkte Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was Paulus hier im 5. Kapitel machen wird, er wird dir sagen, und wir sagen, die Situation ist so schlimm, dass Sünde herrscht. Und Sünde ist eben nicht einfach nur so, ich gebe dir einen Regelkatalog und vielleicht schaffst du das, irgendwo die Sünde über Bord zu werfen, sondern die sitzt so fest, die hat sich so festgebissen in ihrer Herrschaft, dass sie unausweichlich zum Tod und zur Verdammnis führen wird. Das sind Co-Regenten, die regieren. eine Regentschaft ist keine Demokratie. Ja? Die wirst du mal los nach 4 Jahren oder nach 5 Jahren. Eine Regentschaft in der damaligen Zeit ist fest. Das Ding sitzt, da kommst du nicht mehr drunter los. Und Paulus sagt, du hast eben nur 2 Möglichkeiten zu wählen. Der Jude will eben immer noch versuchen, so einen Mittelweg. Er will immer noch versuchen und zu sagen, ja, vielleicht können wir irgendwie das Gesetz doch noch so einbauen, dass es vielleicht doch irgendwie so aus Gnade und Werken ist. Und Paulus sagt, du hast nur 2 Möglichkeiten. Du musst wählen. Zwischen Spinat und Ente. Ja? Es gibt keine Nudeln, ja? Kein Nudelgericht oder sonst irgendwas. Ja? A oder B. Ja? Wenn du Gesetz wählst, wählst du automatisch das Herrschen der Sünde. Und das Gesetz hat es nicht besser gemacht, sondern das Gesetz hat die Herrschaft der Sünde nur noch verstärkt. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ist hier drüben, ist die freie Rechtfertigung. Mit der freien Rechtfertigung gehörst du zu einem anderen Meister und über dir wird Gnade herrschen anstelle von Sünde. Okay. Ich freue mich richtig, dass wir 5 Stunden geschafft haben, weil dann kommen wir nämlich, dann schaffen wir das nämlich noch mit der 8 heute. Das könnt ihr euch daran erinnern, dass ich euch gesagt habe, dass das Wort für Exkam, um zu herrschen, ist Eis Erkomai. Ja? Hör mal genau zu. Eis Erkomai. Und jetzt haben wir das Wort Par Erkomai. Das ist dasselbe Wort, nur dass, und im Wort Par kommt die Idee her, tatsächlich vom mit daneben her. Ja? Also es ist so folgendes, ja. Du siehst als allererstes Kutsche Nummer 1. Du guckst rein, oh Gott, der Regent kommt. Ein schlimmer Regent. Und ich meine, die Römer wissen das, was ein schlimmer Regent ist. Ein schlimmer Regent, oh nein, 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 furchtbar, ja, macht das Leben dir schwer. Oh Gott, noch eine Kutsche. Der Co-Regent kommt an. Ist der tot. Ja. Und alle Augen sind gehofft, ja. Wann kommt die Lösung? Ja, wann kommt der Ritter der Tafelrunde, der die beiden Regenten über Bord wirft? Ja, wann kommt das Gesetz? Und die dritte Kutsche kommt. Und die dritte Kutsche hat dasselbe Wappen. Par Erkomai. Ist daneben hergekommen. Einherreitet. Das Gesetz. Das hat gemeine Sache in gewisser Weise. Man muss vorsichtig sein, will das Gesetz nicht als böse beschreiben. Ja? Aber die Idee, was Paulus hier meint, ist, nein, das Gesetz macht da auch noch mit. Ja, es ist daneben einhergekommen. Also es ist wie so auf einer Parade, eine Siegesparade oder so. Keine Ahnung, 2 Könige reiten einher oder reiten da lang. Und oh nein, daneben kommt auch noch das Gesetz. Es reitet mit.
Aber es bringt uns doch kein Verdammnis.
Doch, es bringt dir Verdammnis. Nein, wenn du das Gesetz kommt und sagst, sagt zu dir, du sollst nicht stehlen. Und dann macht das Folgendes. Das Gesetz ist gut, das Nicht-Stehlen, die Idee vom Stehlen, das braucht das gleich sagen. Die Idee vom Nicht-Stehlen ist super, ist ein toller Befehl. Aber in dir herrscht die Sünde. Und die Sünde wird in dem Augenblick, wo sie das Gesetz sieht, wird sie sagen, aber ich werde stehlen. Ja. Ist sowieso, keine Ahnung, die 30-Zone, ja. Wie hasse ich die 30-Zone, ja. Ich fahre nur 35, ich sehe das Schild 30 und mein Fuß geht auf das Gaspedal. Ja? So ähnlich, also nicht wirklich, ich versuche mich zu disziplinieren, ja. So, du siehst das Schild, ja, nicht über den Rasen gehen. Und du sagst, die können mir viel erzählen, ja. Ja? Ich bin zwar da noch nie über den Rasen gegangen, aber jetzt erst recht. Du bist da nicht. Dann herrscht bei dir nicht mehr die Sünde. Halleluja. Toll. Ja, ich meine, das ist eine Illustration. Die Idee ist, die Paulus hier sagt, ist, das Gesetz hat das nicht wirklich geholfen. Das Gesetz hat der Sünde nicht geholfen, die Sünde einzudammen. Der Jude argumentiert und sagt, die Sünde brauchst du, damit das das Gesetz brauchst du, damit die Sünde eingeengt wird und ihre Kraft verliert. Und Paulus argumentiert, das Gesetz ist gekommen und die Sünde hat noch mehr Kraft gekriegt. Sollst du nicht vergessen, aber es gilt nicht eins zu eins, so wie es dem jüdischen Volk gegeben ist, gehorch oder stirb. Weil du wirst ihm nicht gehorchen. Das beschreibt doch die Geschichte, das hat auch Paulus die ganze Zeit gesagt. Ja, die Geschichte der Juden ist eine Geschichte der Rebellion. Ja. Es ist kein Erfolgs, die Geschichte des jüdischen Volkes ist kein Erfolgsrezept. Das Geschichte des Jüdenvolkes ist ein Versagen nach Versagen nach Versagen. Ist Rebellion neben Rebellion neben Rebellion. Ja? Das Einzige, was das durchträgt, worum wir überhaupt noch existieren, ist die Güte und Gnade Gottes, die sie erhält. Trotz ihrer Sünde.
Aber ich habe das jetzt ein bisschen anders verstanden. Mhm. Bei mir steht es so geschrieben, Hoffnung für alle. Das Gesetz aber, das später gegeben wurde, also die Sünde war ja zuerst da.
Ja.
Gott hat ja
richtig.
Richtig. Ließ uns erkennen, wie sehr wir gegen Gottes Willen verstoßen haben. Das heißt, das Gesetz macht uns erstmal klar, wo ist unsere Sünde, was ist Sünde. Und das hilft uns ja auch, das erstmal überhaupt zu erkennen.
Ja, das ist auch richtig. Sie wiederholen den Gedanken vom Vers 13. Noch ohne das Gesetz war das nicht offensichtlich. Ja, war das, konntest du noch niemanden rechtlich, sagen wir so in Anführungsstrichen, belangen, wenn der seine Frau geschlagen hat. Aber erst nachdem da das Gesetz gab, du sollst deine Frau nicht schlagen, war es offensichtlich, oh, Mist. Ja. Wie ist das bei dir, Winston? Schlägst du noch deine Frau oder hast du auch wieder deine Frau? Ich meine, ihr kennt das, das ist so ein uralter Pastorenwitz, ja, du sollst mit Ja oder Nein antworten, ja, so, hast du aufgehört, deine Frau zu schlagen, Ja oder Nein? Ja. Aber wir werden gleich sehen, es ist beides. Paulus meint beide Gedanken. Also das Gesetz zeigt dir, dass die Sünde Sünde ist und das verstärkt die Sünde auch noch. Ja, Uwe.
Kann man das vielleicht auch nur zusammenfassen? Wir hatten das doch irgendwo gelesen. Das Gesetz verstärkt den Zorn Gottes. Kann man das irgendwie sehen?
Ja. Ja, ja. Richtig.
Und das kann eine richtige Spirale auslösen, ja, wo ich dann auch die Liebe zu meinem Kind verliere. Aber wenn ich das jetzt, ja, vielleicht gar nicht gesagt hätte, dann wäre ich lange nicht so sauer gewesen.
Ja.
Oder hätte das die Liebe gesagt, hör mal, was weiß ich, am besten jetzt weg, mach jetzt mal aus, weil tut dir nicht gut.
Ja.
Vielleicht in Güte kommt man da nicht
vorbei. Ja. Die Idee eben. Schöne Predigerillustration, Uwe, wirklich. Also, ja, nee, ist wirklich gut. Wirklich gut.
Kannst du noch etwas sagen über das, was dann nachkommt? Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden.
Ziehst du auf was Bestimmtes hin? Oder?
So, einfach diese Gnadeüberreichung ist doch in Vers 6, Vers 1 dann auch wieder aufgenommen.
Ja. Naja, die Idee ist, das Gesetz hat nicht geholfen, sondern das Gesetz hat das Ganze noch schlimmer gemacht. Und dann kommt die Idee, aber trotzdem, dass es noch schlimmer geworden ist, hat Gott jetzt ist das, wie groß Gnade ist, ist jetzt erst recht ersichtlich. Weil die Sünde ist noch schlimmer geworden und dennoch ist Gott mit Gnade gekommen. Im Vers.
War ja auch das Beispiel, was du gesagt hast, mit dem Gefängnis, dass im Gefängnis die Menschen viel mehr ein Empfinden für ihre Schuld haben und dadurch dann auch die Gnade viel eher annehmen können. Oder im Vergleich mit dem verlorenen Sohn, der bei den Schweinen war, der kann diese Wiederaufnahme des Vaters viel mehr schätzen als der vermeintlich doch alles richtig gemacht hat. Und ich denke, das ist auch heute für viele so der Hinderungsgrund, das so annehmen zu können, weil wenn man sich vergleicht zum Teil mit Christen, Nicht-Christen, dann kann man nicht immer gleich sagen, oh ja, der Christ ist ja in seinem Lebenswandel super, da sehe ich jetzt total den Unterschied, sondern es gibt halt auch viele Nicht-Christen, die auch gut sich benehmen und ihre Kinder fördern und alles versuchen richtig zu machen. Und ich denke, da ist es halt, wo man mehr bewusst ist durch seine Fehler, da kann man auch diese Gnade viel stärker empfangen oder annehmen.
Also das deutsche Wort, wenn du darauf fragst jetzt, warum das Wort reich, das griechische Wort ist hyperperesuo. Also peresuo heißt so viel, es multipliziert sich etwas. Und hyper ist, es übermultipliziert sich. Die Idee hier ist nicht so sehr in dem Augenblick am Reichtum, sondern die Idee ist, die Sünde hat sich ja multipliziert aufgrund des Gesetzes. Aber die Gnade übermultipliziert alles.
Also es ist wie wenn du ganz tief und am Anfang bist du nur so ein bisschen unten in deiner Sünde. Und dann braucht jemand nicht viel Kraft, um dich da rauszuholen. Aber wenn du noch mehr so nimmst, noch mehr, noch tiefer bist,
genau.
Also muss noch viel mehr Kraft wirken, dich da rauszuholen.
Genau, und dann kommt... Richtig, genau. Richtig. Und dann kommt die Idee, aber die Gnade hat das ganze Ding gesprengt. Ja? Also du brauchtest, keine Ahnung, 1 Minuten vorher mit dem Gesetz waren es 10 Minuten, die du brauchst, ja, und die Gnade kam mit 10.000 Meganuten und hat dich da rausgefetzt. Ja? Also die Idee her ist jetzt in gewisser Weise, das wird so ein bisschen ein Vorgeschmack. Die Frage ist ja, wie wäre ich die Herrschaft der Sünde los? Weil das Ding, das sitzt, das hat sich festgesetzt und regiert mit seinem Geheimdienst. Und die Idee ist die Kraft der Gnade. Die Kraft der Gnade löst die Herrschaft der Sünde. Okay, noch ein kleines bisschen ins Kapitel 6. Was jetzt passiert... ist im Kapitel 6, ist, dass Paulus fängt an mit Sklavensprache. Also, er hat jetzt Sünde personifiziert als Regenten und jetzt wird er die Idee weiterführen und sagen, der Regent ist ein Sklavenhalter. Ja, also wir sind die Sklaven und der Meister wird als Sünde und Tod beschrieben. Und in Vers 6 fängt das damit an, indem er sagt, was sollen wir denn dazu sagen? Sollen wir in der Sünde bleiben, so dass Gnade das ist zwar nicht das gleiche Wort, aber das ähnliche Konzept, sodass die Gnade noch reicher wäre. Also es war gar nicht so schlecht, dass du die Frage gestellt hast. Das sehe ich dich gar nicht mehr. Winston. Weil hier kommt nämlich das Gegenargument darauf. Ja, Paulus sagt, das Gesetz hat die hat Sünde übergroß werden lassen, aber da, wo die Sünde übergroß war, ist die Gnade gekommen und war noch größer. Und die Idee ist jetzt, dass der imaginäre Feind sagt, nur wenn das der Fall ist, lass uns mal nochmal richtig draufhauen auf die Sünde, dass man richtig Gnade, noch mal, dass noch mehr Gnade kommt. Ja? Und die Idee hier ist, was sollen wir dazu sagen? Sollen wir in der Sünde bleiben, sollen wir in der Sünde verharren, dass die Gnade noch größer wird? Und dieses in der Sünde verharren ist eine Terminologie und jetzt geht's los. Wird das ganz dense, sagt man dazu im Englischen, ganz fett und dick. Jetzt geht Sklavensprache los. Und ich glaube, ich helfe euch am besten, das zu verstehen, indem ich euch erst ein paar Bilder von Sklaven zeige. Sprich von meiner Frau. Auch so aufgenommen. Können wir das mal bitte rausschneiden? So. Ach. Nur vielleicht mal ganz interessant, damit ich die Bilder nicht ganz umsonst gemacht habe. Hat zwar nichts mit dem Römerbrief zu tun, aber... Oh. Das interessiert alles nicht. Ja, ah, hier kommen die Sklaven. Das sind Bilder von der Insel Delos in der Nähe von Mykonos, eine griechische Insel, auf der ich euch nicht empfehle, Urlaub zu machen. Viel zu viel Party. Aber Delos ist ein griechisches Heiligtum, also eine Insel, die heilig war, die die Römer zu einer Wirtschaftsinsel umfunktioniert haben, nicht das richtige Wort, ist weiter als ein Heiligtum geblieben. Das Tolle ist, wenn du eine Wirtschaftsinsel auf einem Heiligtum hast, ist, dass deine Waren, die du hinbringst und wegführst, relativ sicher sind. Weil stehlen ist eine Sache, aber auf einer heiligen Insel was stehlen, ja. Tempelraub ist also eine der größten Verbrechen im damaligen Jahrhundert. Ja? Wir haben bei uns jetzt dreimal in der Jesusgemeinde eingebrochen. Ja? Ich habe mir überlegt, ein Schild anzubringen, wo drauf steht, bist du dir bewusst, dass du Tempelraub begehst? Ja? Ich weiß nicht, ob das den Dieb von heute abhält, aber im ersten Jahrhundert auf alle Fälle. Vor Tempelraub ist ganz schlimm. Und hier auf der griechischen Insel Delos ist es der Hauptumschlagsplatz für Sklaven im ersten Jahrhundert. Zu, in Anführungsstrichen, guten Zeiten, also wenn viele Sklaven zur Verfügung standen, wurden auf der Insel Delos 10.000 Sklaven pro Tag. Die haben ihren Eigentümer gewechselt. Das ist ein Großhandel, Großhandelsplatz, Großumschlagsplatz. Für also wie wenn du, keine Ahnung, so im Netto kriegst du die einzelnen verpackten Waren, aber wenn du gleich, keine Ahnung, mal für eine Gemeindefete was kaufen willst, gehst du zum Großhandel, ja, oder der Netto kriegt das von seinem Großhandel, du fährst nach Delos, 10.000. So, kannst du dir, wenn du sagst, ich brauche nicht nur einen gebildeten Griechen, sondern ich brauche halt 1.000, dann gehst du halt zu Delos und kriegst die im Großformat, im Großpack, ja. Das ist nur mal so eine Straße, das interessiert alles nicht so richtig. Hier hat mal einer das so gezeigt, dass so in einer Darstellung, dass die also nackt versteigert wurden. Das ist Matthäus. Ja, vielleicht ist nur so interessant gerade, wo wir gerade dabei sind. Ganz viele Leute fragen sich zum Beispiel in Matthäus 28, was bedeutet denn, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? Also alle Leute machen es zwar, aber keiner weiß, was es bedeutet. Und dieses griechische Wort auf ist das griechische Wort Eis. Du taufst jemanden in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist Sklavensprache. Wo habe ich es hier irgendwo? Ein Auszug aus einem Lexikon. The phrase Eis, in den Namen hinein, ist passiert ganz oft in den, also nicht Inschriften, aber Papyri, also was auf Zetteln geschrieben wird, auf Papyruszetteln, im Hinblick auf Bezahlungen, die derjenige gekriegt hat, der das Geld erhalten hat. Also, im ersten Jahrhundert, wenn ich eine Zahlung gemacht habe und ich, keine Ahnung, verkaufe Winston mein Fahrrad, dann schreibt Winston und sagt, ich habe gegeben 1.000 Euro in den Namen Dirk Müller. Und dann unterschreibe ich und er. Und wir beide haben einen Zettel, wo drauf steht, dass die Transaktion abgeschlossen ist. Und das ist auch in der Sklavensprache so. Das heißt, wenn ich einen Sklaven verkaufe, ich verkaufe Uwe, einen meiner Haushaltssklaven, dann schreibe ich auf einen Zettel, ich habe übergeben in den Namen von Winston einen männlichen Sklaven, circa 20 Jahre alt, kein Geburtsdefekt, blaue Augen, braune Haare, ausgebildet als Gärtner. Und Winston unterschreibt. Das heißt, in den Namen hineinzutaufen bedeutet, mit der Taufe symbolisierst du den Übergang des Besitzes. Der Besitzer wechselt. Ja? Das heißt, Taufe ist eigentlich ein Symbol, es hat viele symbolische Wirkungen, aber Taufe ist unter anderem eine Symbolik des Besitzerwechsels. Du, deshalb steht ja auch, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, ist eigentlich ein blödes Wort, ein altdeutsches Wort, alles zu machen, zu gehorsam zu sein, was ich euch geboten habe. Also die Idee ist jetzt, du horchst deinem neuen Meister. Interessant, ne? Gut, aber okay, schnell weiter, weil wir sind ja eigentlich nicht im Matthäus. Übrigens hier, ne, interessant, in Italien gibt es 2 Millionen Sklaven pro 5 bis 6 Millionen Einwohner. Sprich, jeder Dritte in Italien ist ein Sklave. Im 1. Jahrhundert. Oh, auch interessant. Ein Sklave kostet ungefähr 500 bis 600 Denarii. Ein Sold in einem Sklaven, der überdurchschnittlich über den normalen Verdienst ist, weil da die Gewerkschaft der Sklaven, der Soldaten richtig gut war, ja. 225 Denari. Sprich, ich kann es nicht verkneifen, über 2 Jahresgehälter kostet ein Sklave. Das heißt, der Verdi-Chef rechnet im Moment gerade, ja, wie viel denn ein durchschnittlicher Verdi-Angestellter aufbringen müsste oder wie lange er, wie viel Geld das kosten würde, ja, wenn er einen Sklaven sich kaufen würde. Ja. Also nehmen wir mal an, was ist der Durchschnittsverdienst eines Verdi-Mitarbeiters? Was ist der durchschnittliche Verdienst eines Verdi-Mitarbeiters? Gut, okay. Keine Ahnung. Okay, 40.000 Euro im Jahr mal 2, 80.000 Euro kostet ein durchschnittlicher Sklave. Das heißt, es ist auch nicht so, dass du, das hat Implikationen, ja. Das heißt, du wirst, wenn du einen Sklaven kaufst, den nicht einfach nur treten. Und schlagen, das ist eine Investition, den wirst du, die meisten Leute werden den pfleglich behandeln. Aber das zeigt auch den Reichtum von manchen Leuten, die Tausende von Sklaven, ja, auf ihren Feldern arbeiten lassen haben, ja, was da ist. Ja, gut. Ja, das ist ja das Interessante, da kommen wir jetzt gleich hin. Ah, hier, okay. Genau, ausgezeichnete Frage. Du ahnst es ja schon. Ne? Keiner hätte es erwartet, ein Sklave kriegt Lohn. Ein Sklave kriegt Lohn und im Lateinischen heißt es ein sogenanntes Peculium. Ich habe es euch irgendwann mal aufgeschrieben, kommt gleich. Im Griechischen heißt es sogenannte Option und das kommt gleich in unserem Text vor. Das griechische Wort für Lohn, das griechische Wort für Option, was wir gleich im Römerbrief sehen werden, ist ausschließlich dafür verwendet. Ausschließlich für den Lohn, den ein Sklave von seinem Meister kriegt, für seine Arbeit. Wie? Nicht jeder Sklave bekommt einen Lohn. Also es gibt ja unterschiedliche Einsatzorte für Sklaven. Die Leute, die in einem Haushalt arbeiten, die kriegen viel Lohn oder relativ viel Lohn. Die sind auch immer präsent. Der Herr sieht sie immer. Die, die auf einer Galeere arbeiten, das ist der letzte Ausschuss. Also die wurden sozusagen aus der Gewerkschaft ausgeschlossen. also du kaufst ja keinen Sklaven, um den auf der Galeere einzusetzen. Das ist eine Strafe. Das Galeere ist eine Endstation, wie der Steinbruch. Ja, dann nimmst du die Sklaven, die 10-mal weggelaufen sind, die haben keine Hoffnung mehr, die werden der Galeere angekettet und die werden bis zum Tode geschuftet. Also die haben keine Chance mehr, Lohn zu kriegen. Ja. Aber normalerweise, die im Haushalt arbeiten, kriegen Lohn. Und was machen die mit dem Lohn? Die sparen sich den Lohn auf und erkaufen sich nach mehreren Jahren ihre sogenannte Emanzipation. Das hat nichts damit zu tun, dass die Frauen werden, sondern hat damit, was ist das Fachwort für die, sie kaufen sich frei. Sie werden also, sind keine Sklaven mehr, sondern sind freigelassene. Und hier haben wir zum Beispiel der wunderschöne Ort, Delphi in Zentralgriechenland. Wir haben das Heiligtum des Apollos in Delphi. Und hier haben wir, achso, ihr könnt es natürlich nicht sehen, wenn ich hier auf meinem Laptop zeige. Und hier unten ist das Theater. Seht ihr das Theater? Und in das Theater, wenn du das reingibst, in das Theater, gibt es riesengroße Inschriftblöcke. Ja? Das sieht so aus, wie als wenn das einfach nur ein oller Stein ist. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man hier oben griechische Inschriften. Seht ihr die? Das sind Emanzipationsinschriften. Das heißt, hier steht gleich Folgendes, zeige ich euch gleich. Dasselbe gibt es überall im Römischen Reich. Hier habe ich zum Beispiel euch ein Theater aus Butrint mitgebracht, aus der römischen Provinz Epirus, im heutigen Albanien. Im Hintergrund da auch, oder jetzt im Bild, das Theater. Und auf diesen Steinen, auf dem Weg in das Theater, die Inschriften, die Freilassungsinschriften. Jetzt sieht es mal deutlich. Ne? So, was steht hier drauf? Hier mal gucken, ob ich ein Beispiel. Sklaven kaufen ihre Freiheit von ihrem angesparten Pekulium, von ihren Toopsion. Hier oben, das ist das griechische Wort, kommt gleich im Römer 6,23. Man macht das Ganze vor einem Magistrat, vor Freunden, beziehungsweise in der Gegenwart eines Gottes, ist wie so eine Art Feier. Und manchmal gibt es eine sogenannte Bleibevereinbarung. Hier ist, wo ich eigentlich hin wollte. Eine Bleibevereinbarung bedeutet, dass der Sklave zwar frei ist, freigesetzt ist, er ist kein Sklave mehr, aber er verpflichtet sich, seinem Herrn weiter zu dienen, bei seinem alten Herrn zu bleiben. Also es gibt Emanzipation, es gibt Freilassungen mit Bleibevereinbarungen und es gibt Emanzipation ohne Bleibevereinbarung. Hier haben wir das mal als Bild. Der Sklave mit so einer Freilassungskappe kniend vor seinem Herrn. Und nachdem er freigelassen wird, steht er jetzt auf dieselbe Ebene seines Herrn und schüttelt ihm die Hand für den Vertrag, den sie gemacht haben. Und hier im Hintergrund ist irgend so ein Magistrat, der das Ganze besiegelt durch die Gegenwart seiner offiziellen Person. Okay, genau dasselbe. Gut, das ist auch alles sehr interessant, aber schaffen wir nicht. So, hier haben wir ein Beispiel von einem dieser Inschriften. Und da steht zum Beispiel drin, das ist ein fiktiver Verkauf, also wie man das gemacht hat, ist, man kann ja eigentlich mit dem Sklaven, der ist ja eigentlich kein Mensch im Sinne von vollrechtlicher Handelspartner oder Geschäftspartner, deshalb kann man den nicht einfach so freisetzen, sondern man macht einen fiktiven Verkauf zum Beispiel an einen Gott. Und durch diesen fiktiven Verkauf an einen Gott wird der sozusagen freigesetzt. Da stehen also die Punkte stehen für einen Namen des ehemaligen Besitzers. Also, Uvenus als Castellanus gab dem pythischen Apollo, also hier in der pythische Apollo ist da in Delphi, der Gott, einen männlichen Sklaven mit dem Namen ... von der Rasse der Germanen für einen Preis von 4 Minas. Das heißt, diese 4 Minas hat der Germane sich angespart. Für Freiheit. Und unter der Bedingung, dass der Sklave nicht durch irgendjemanden in Besitz genommen werden kann, für die Länge seines Lebens. Das heißt, der darf nicht wieder Sklave werden, der darf nicht wieder versklavt werden, sondern der ist jetzt frei. Ach nee, und hier haben wir die Bleibevereinbarung. Dieser Sklave, zum Beispiel, wenn es Mitbleibevereinbarung ist, er soll bleiben, Parameno, genau dasselbe Wort wie in Römer 6, mit dem alten Herrn, solange der alte Herr lebt. Und der Sklave soll jede Aufgabe erfüllen. Steht in dem Text drin. Das heißt, die Leute, die ins Theater gehen, die haben das 10.000 Mal gelesen. Die haben davor gewartet, bis das Theater aufmacht, bis die Tickets verkauft sind, gammeln da rum, rauchen ihre Zigarette und stieren auf diese Emanzipationsschriften und lesen das 10.000 Mal. Soll bleiben, soll bleiben, soll bleiben. Das ist so im Hinterkopf. Ja? Ach, hier geht es um den Sklaven, der wird verkauft, der ist freigelassen, etc. etc. Oh, und jetzt wird es gleich richtig, richtig interessant. Vielleicht machen wir das schon mal. Gleich werden euch, keine Ahnung, wenn ihr, gleich wird es euch kalt und heiß den Rücken runterlaufen. Hermione, Sklave des Simos, auch Sosius genannt, erklärt sich selbst freigesetzt zu sein von ihrem Herrn Simons, Sohn des Diphilios, für 15 Starter. 15 Starter hat er sich angespart. Und jetzt macht er Folgendes. In der Emanzipationsschrift, das wird ganz wichtig sein für das Verständnis, was im Römerbrief steht. In diesen Schriften steht, diese Hermione, diese Frau, will jetzt sagen, dass sie jetzt keine Sklavin mehr ist. Und wie macht sie das? Sie sagt, ich tue, was ich will. Ich gehe, wohin ich will. Das im Hinterkopf behalten. Sie konnte das vorher nicht. Vorher hat sie getan, was der Herr ihr gesagt hat. Vorher ist sie dahin gegangen, wo der Herr sie hingeschickt hat. Aber sie konnte nicht sagen, ich tue, was ich will. Jetzt kann sie es. Das machen wir später. Okay, zum Römer 6. Ah, Pause machen. Okay, gut. Ist jetzt eigentlich schon Mittagspause? Naja. 4 Minuten. Nein. Okay, Essen ist fertig. Machen wir eine Pause. Wir machen die Pause bis... Okay, gut, dann sehen wir uns um 14:00 und gucken uns die Sklavensprache im Römerbrief an.